Von mir auch ein herzliches Guten Morgen an euch alle. Und es gibt einige Dinge, die finde ich hier ganz klasse. Zum Beispiel, dass ihr vor der Predigt lüftet. Denn Spurgeon hat mal gesagt, also nebst dem Heiligen Geist sei Sauerstoff das Zweitwichtigste für unsere Versammlung. Nachdem wir also das Zweitwichtigste reingelassen haben, wollen wir uns jetzt dem Wichtigsten zuwenden. Und ich habe dazu als Thema euch mitgebracht, wie führt uns der Heilige Geist? Und ich möchte zu Beginn die Ausgangssituation, in der wir als Menschen leben, erstmal beschreiben und diesen Leitvers nochmal voranstellen aus Römer 8, Vers 14. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Das ist jetzt hier das besondere Merkmal. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Kinder Gottes werden wir durch Geburt, durch die Neugeburt aus dem Heiligen Geist. Und es gibt leider viele Christen, und ich habe es gerade wieder gehört, der Papst gehört offensichtlich dazu, die meinen, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt, nein, wir sind Kinder des Zorns, wir sind Kinder des Teufels, wir sind alle möglichen Kinder. Aber Kinder Gottes sind wir von Geburt an nicht. Wir alle sind Geschöpfe Gottes, von Gott gewollt, von Gott geliebt. Geschöpfe Gottes sind wir alle. Aber zu Kindern Gottes werden wir nur durch die Neugeburt aus dem Heiligen Geist. So wie Jesus das mal dem Nikodemus gegenüber in Johannes 3 sagt, ja, in das Reich Gottes kann niemand eingehen, das kann man nicht mal sehen, es sei denn, er ist von oben her aus Gott neu geboren. Also, das ist das erste ganz Wichtige, was wir festhalten wollen, gerade weil es da so viel Verwirrung gibt. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes sind wir nur durch Geburt, durch die Neugeburt von oben her aus Gott. Und dann haben wir hier in unserem Wort aus Römer 8 noch eine andere Schwerpunktsetzung. Söhne Gottes werden wir, indem wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Das ist also jetzt nochmal ein Schritt weiter. Sohnschaft ist also gereifte Kindschaft. Wir sollen keine unmündigen Kinder bleiben, sondern wir sollen uns durch den Heiligen Geist führen, leiten lassen, als Kinder Gottes. Und dadurch, sagt die Bibel, werden wir Söhne Gottes. Sohnschaft ist gereifte Kindschaft. Hast du den Heiligen Geist? Das fragt nach der Kindschaft. Hat der Heilige Geist dich? Das fragt nach der Sohnschaft. Und wir wollen uns deshalb heute konkret die Frage stellen, wie führt uns der Heilige Geist, wenn das so wichtig, so zentral ist für das Leben als Christ, als Kind Gottes. Halten wir zunächst nochmal die Ausgangssituation des Menschen in seiner Gottesbeziehung fest. Seit dem Sündenfall, seit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies, wird der Mensch im Zustand der Trennung von Gott geboren. Da haben wir doch überhaupt nichts zu getan. Wir werden einfach in diesem Zustand der Trennung von Gott geboren. So wie manche eben in Dülken geboren werden oder in Neukirchen. Da haben wir nichts zu getan. Wir werden in diesen Zustand, in diese Welt, in diese Zugehörigkeit hineingeboren. Und so ist es hier auch. Seit dem Sündenfall wird jeder Mensch, ohne dass er irgendwas dazu getan hätte, in diesen Zustand der Trennung von Gott hineingeboren. Und die Bibel sagt, der Mensch ist von Geburt, von Natur aus, tot für Gott. Die Telefonleitung zu Gott ist tot. Kein Signal, kein Freizeichen, keine Verbindung, keine Beziehung. Also ich finde das immer sehr spooky. Du hast ein Telefon in der Hand und es so schön wurde, ja, diesen Freiton hört. Und dann hast du mit einem ein Telefon in der Hand und da ist nichts. einfach nur tot. Dann schüttle ich immer ab und zu mal und hoffe, da ändert sich was, aber tot. Die Leitung ist tot. Und das ist die Situation des Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Und in dem Moment, wo der Mensch auf den Ruf Gottes eingeht und Jesus als Herrn und Erlöser seines Lebens annimmt, wir nennen das Bekehrung, da sendet Gott jetzt seinen eigenen Geist, den Heiligen Geist, der sich mit dem Geist des Menschen verbindet. Und dadurch geschieht eine geistliche Neuzeugung in uns aus Gott. Eine geistliche Neugeburt. Und durch den im Menschen innewohnenden Heiligen Geist hat der Mensch jetzt wieder eine freie Kommunikationsleitung zu Gott. Die Bibel spricht von inneren geistlichen Augen und Ohren des Herzens, die jetzt eben wieder für das Reden und Wirken Gottes offen sind, die Gott wieder wahrnehmen. Durch den Heiligen Geist will Gott zu uns reden und seinen Willen für unser Leben offenbaren und uns die Kraft schenken, diesen Willen auch zu tun. Durch den Heiligen Geist will Gott uns auf seiner Spur durch dieses Leben führen. Doch die Führung durch den Heiligen Geist, die geschieht nicht wie bei einem automatisch ablaufenden Computerprogramm, durch das wir ferngesteuert werden. Unser Leben ist eben kein Computerspiel, in dem Gott uns am Joystick durch die verschiedenen Levels unseres Lebens führt. Nein, eher schon gleicht die Führung durch den Heiligen Geist einem Navi mit Satellitenverbindung. Und dieses Navi berechnet von Gott her die für unser Leben beste Route und schlägt uns dann vor, welchen Weg wir nehmen sollen, wie wir uns an den Wegkreuzungen unseres Lebens entscheiden sollen. Doch aufgepasst, das Navi übernimmt nicht das Steuer, das kennen wir doch alle vom Auto her. Wir reden ja hier nicht von autonomem Fahren, sondern wir reden von einem Navi, das übernimmt nicht das Steuer, sondern es macht nur einen Vorschlag für unseren Weg. Und es bleibt unsere Entscheidung, ob wir der Routenempfehlung des Navi vertrauen und darauf eingehen oder ob wir es meinen, besser zu wissen und eine andere Route wählen. Und so ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, sondern er gibt uns eine Routenempfehlung von Gott her für unsere Entscheidungen. Und was wir damit machen, obliegt unserer Entscheidung. Natürlich ist es nur ein hinkendes Bild, klar. Der Heilige Geist ist viel mehr als ein Navi, viel mehr als ein lebloses Gerät. Aber bei diesem Bild geht es mir jetzt ja auch nur um die Interaktion zwischen Navi und Fahrer. Und hier hatte ich bei unserem Navi nun tatsächlich schon manchmal den Eindruck, dass es sehr betroffen darauf reagiert hat, wenn wir seiner Empfehlung nicht gefolgt sind. Das kollabiert geradezu. Und immer wieder versucht es dann, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Ja, das bricht ab, dann siehst du, es dreht und es ackert und dann immer, bitte wenden Sie, bitte wenden Sie, bitte wenden Sie. Immer und immer wieder. Und nach einigen Fehlschlägen der Kurskorrektur gibt das Navi dann endlich auf und berechnet eine neue Route. Aber immer bleibt das Navi bemüht, uns trotz unserer Abweichungen und eigenen Entscheidungen an das vorgegebene Ziel zu führen. Immer noch. Das Navi ändert jetzt die Route, aber nicht das Ziel. Das Ziel bleibt. Und wenn wir das Navi fragen würden, dann würde es uns vielleicht antworten, ich führe euch immer noch ans Ziel. Aber das ist jetzt nicht mehr die kürzeste Route. Und so ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wir können den Heiligen Geist mit unseren Entscheidungen unterdrücken, betrüben, dämpfen. Das sind alles biblische Begriffe, die für diese Interaktion mit dem Heiligen Geist in der Bibel so genannt werden. Wir können den Heiligen Geist, der in uns wohnt, unterdrücken. Wir können ihn betrüben, traurig machen. Wir können ihn dämpfen in seiner Wirkung in unserem Leben. Und der Heilige Geist wird dann nicht so schnell aufgeben. Er wird noch eine ganze Zeit versuchen, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Wie das Navi, bitte wenden Sie, bitte wenden Sie. Wie nennt die Bibel so ein Wendemanöver? Umkehr, Buße. Diese 180-Grad-Wendung, das ist genau das, was ich immer höre, wenn unser Navi verzweifelt ruft, bitte wenden Sie. Aha, hier ruft Gott zur Buße. Ja, daran erinnert mich das immer. Doch irgendwann wird dann eben die Stimme des Heiligen Geistes leiser, verstummen und es wird uns dann eine neue Route vorschlagen. Aber das müssen wir dann eben auch für unser eigenes Leben wissen. Diese neue Route wird jetzt nicht mehr der kürzeste Weg, sondern ein Umweg zum Ziel sein. Aber das Ziel ändert der Heilige Geist nicht. Er wird uns immer wieder neu auf dieses Ziel hinführen und leiten wollen. Aber der Weg dahin, der hat etwas zu tun mit unseren Entscheidungen. Wir müssen dann mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben. Aber das Ziel, das ändert der Geist nicht. So war es beim Volk Israel. Es kam ins verheißene Land, aber nach 40 Jahren Umweg durch die Wüste. So war es bei Jona. Ja, er kam nach Ninive, aber auf dem glitschigen Umweg durch den Verdauungstrakt eines Fisches. Das hätte nicht sein müssen. Also, Gott kommt mit uns an sein Ziel. Aber auf welchem Weg? Das hat etwas mit unseren Entscheidungen zu tun. Und bei unseren Entscheidungen geht es eigentlich immer wieder um dieselbe Grundfrage. Wollen wir unseren eigenen Willen tun oder den Willen Gottes? Mit dem Heiligen Geist geht es immer darum, dass wir den Willen Gottes erkennen und auch tun. Kolosser 1, die Verse 9 und 10, da lesen wir, wie Paulus betet. Wir bitten Gott. Okay, warum bittet jetzt Paulus Gott für die Gemeinde der Kolosser? Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist, aha, hier haben wir den Heiligen Geist, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Wozu? Um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Und ihr werdet imstande sein, das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott besser kennenlernen. Also es geht im Heiligen Geist darum, dass wir a. den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen und nicht nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, dass wir b. dadurch ein Leben führen können, durch das der Herr geehrt wird. Das ist die tiefste Bestimmung, Berufung unseres Lebens. Etwas zu sein zum Lobpreis Gottes, zur Ehre Gottes. Und dann c. der Heilige Geist will bewirken, dass unser Leben für Gott Früchte trägt und die wir Gott besser kennenlernen, Gott besser kennenlernen. Das ist auch was, was der Heilige Geist in uns wirken möchte. Viele geben sich so zufrieden mit, ja, Gott ist, er hat mich mal geschaffen, er liebt mich und hat mir vergeben. Ja, und das reicht. Leute, unsere Bibel ist so dick. Da hat Gott uns so viel mitgeteilt von sich, seinem Wesen, seinen Plänen, seinen Zielen. Und das ist sein Liebesbrief an uns und er möchte, dass wir da nicht nur so mal ein paar schöne kleine Bonbons rausgreifen, mit denen wir wieder durch die Woche kommen, sondern er möchte, dass wir ihn als Person mit seinem Wesen und seinem Willen besser, tiefer kennenlernen. Gott hat sich uns mitgeteilt. Er möchte, dass wir ihn viel tiefer kennenlernen. Denkt an den Apostel Paulus vor Damaskus. Zwei Fragen hat er gestellt. Die allererste Frage, die Paulus Jesus stellt, lautet wie? Herr, wer bist du? Wer bist du? Das ist die erste Frage, die Paulus stellt, als Jesus ihm begegnet. Wer bist du? Und die zweite Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und das sind die beiden Achsen, um die unser Leben als Christ zu kreisen hat. Die erste Frage hat immer zu sein, wer bist du, wie bist du, was hast du vor, was willst du, wie ist dein Wesen, deine Pläne? Und das zweite, was willst du, dass ich tun soll? Was hast du für einen Plan, für eine Aufgabe, für eine Berufung, für mein persönliches Leben? Also, das ist das Programm des Heiligen Geistes mit unserem Leben. Und um das tatsächlich zu erleben, müssen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben aber auch Raum geben. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Lasst euch mit dem Geist, gemeint ist der Heilige Geist, erfüllen. Und ihr hilft nun Tatsache mal auch die Grammatik uns weiter. Wenn wir reingucken, wie hier die griechische Grammatik ist bei dieser Aufforderung, dann stellen wir fest, lasst euch mit dem Geist erfüllen, das steht einmal im Passiv. Das können wir nicht machen. Ich will mich jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ja, das geht nicht, das können wir nicht machen. Darum steht es im Passiv. Aber komischerweise steht es gleichzeitig im Imperativ, Befehlsform. Das bedeutet, ich kann es zwar nicht machen, aber ich soll es an mir geschehen lassen. Darum der Imperativ. Und dann steht das noch im Präsens. Und wenn im Griechischen was im Präsens steht, dann heißt das, das ist etwas, was sich ständig in unserem Leben wiederholen soll. Was nicht abgeschlossen ist, sondern immer wieder Tag für Tag, Stunde für Stunde neu gestehen soll. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und wer die ganze Woche nicht nach dem Heiligen Geist und dem Willen Gottes fragt, der muss eben nicht denken, dass gerade in dem Moment und bei der Frage, die uns wichtig ist, der Heilige Geist sofort auf der Matte steht und uns jetzt den Willen Gottes für unsere konkrete Frage natürlich sofort offenbart. Und hier liegt die Ursache für viel Orientierungslosigkeit, auch unter Christen. Wo wir die Stimme des Heiligen Geistes in uns permanent ignorieren, wird diese immer leiser und schließlich auch erst einmal verstummen. Und dann kommt es zum Schweigen Gottes, auch in unserem Leben. Denkt an Abraham. Als Abraham die Sache mit Hagar macht und meinte jetzt mal so, Gott unter die Arme greifen zu wollen, da ist erst mal 13 Jahre Schweigen in seinem Leben. Das ist schon ein Hammer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Dingen, die Gott uns in unserem Leben bereits gezeigt hat, und er zeigt uns ja nicht alles, es ist ja immer nur irgendeine kleine Sache, die er uns zeigt. Er geht ja mit uns immer ganz liebevoll und weise um. Nicht alles, sondern erstmal diese eine Sache. Eines fehlt dir, um eins geht mir jetzt in deinem Leben. Und dass wir diesem einen, was Gott uns durch den Geist für jetzt, für unser Leben zeigt, dass wir dem auch gehorchen. Und dann wird es zu weiteren Offenbarungen seines Willens in unserem Leben kommen. Aber solange wir an dieser einen Stelle nicht bereit sind, das umzusetzen, was uns der Heilige Geist zeigt, was Gott will, da können wir nicht sagen, ja, also das will ich nun gar nicht, aber Herr, reden wir doch über was anderes. Ja, sag Gott, nein, ich möchte jetzt diese Sache in deinem Leben mit dir klären, da sollst du ran. Wir reden nicht über was anderes. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieses eines fehlte, diese eine Sache, die Gott mit uns gerade klären, ansprechen, verändern möchte, dass wir auf die jetzt auch im Gehorsam eingehen. Und dann geht es weiter. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, wie konkret, wie führt uns denn nun der Heilige Geist ganz konkret? Der Heilige Geist führt uns auf ganz vielfältige, unterschiedliche Weisen. Und er führt uns sowohl auf interne als auch auf externe Weise. Also der Heilige Geist führt uns von innen her oder von außen her. Und das schauen wir uns jetzt an. Wie führt uns der Heilige Geist? Denn wir beginnen als erstes mit der internen, von innen her kommenden Führung des Heiligen Geistes. Wie geschieht denn die? Das Erste, das Wichtigste. Diese interne Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben geschieht durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort. Das erste und wichtigste Mittel, durch das der Heilige Geist uns führt, ist das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel ist das Hauptmedium, durch das der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht. Und es gibt im griechischen Grundtext der Bibel zwei Begriffe für Wort. Den einen kennt ihr sicher, das ist der Begriff Logos. Und Logos ist die Gesamtheit des Wortes Gottes. Im Bild gesprochen, der Stausee seines Wortes. Und dann gibt es ein zweites Wort im Griechischen für Wort. Rhema. Rhema. Und Rhema ist das persönlich zugesprochene Wort. Das wird abgeleitet von Reo, das heißt übersetzt fließen. Fließen. Also Rhema ist das fließende Wort Gottes. Das Wasser des Lebens, das aus dem großen Stausee des Logos durch den Wasserhahn des Heiligen Geistes in unser persönliches Leben fließt. Und das erleben wir dann so, dass der Heilige Geist uns sein Wort, das Wort der Bibel, lebendig macht. 100-mal gelesen, 100-mal gehört und plötzlich spricht der Heilige Geist dieses Wort genau in mein Leben, in meine Situation, macht es mir lebendig, wie ich es noch nie gehört habe. Er macht aus dem Logos das Rhema, wodurch das Wort in mein Leben hineinfließt. Das kann beim persönlichen Lesen der Bibel geschehen oder unter der Predigt. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen und immer unter die Predigt des Wortes Gottes zu kommen. Denn hier zeigt mir der Heilige Geist durch das Wort das Wesen und den Willen Gottes. Hier spricht Gott hinein in mein Leben. Ganz wichtig an der Stelle. Der Heilige Geist führt nie im Widerspruch zu Gottes Wort, sondern immer in Übereinstimmung mit dem Wort der Bibel. Ich habe das so oft erlebt, gerade als ich noch Jugendarbeit gemacht habe, wie dann Leute vor mir stehen in bestimmten Lebensentscheidungen und dann sage ich, du schau mal, was Gott in seinem Wort dazu sagt. Und kommt, ja, weiß ich, aber mir hat der Heilige Geist gezeigt. Bei mir ist das gerade ganz anders, bei mir gilt das gerade nicht. Nein. Behauptete Führungen des Heiligen Geistes, die im Widerspruch zur Bibel stehen, sind ganz sicher eine Lüge des Teufels, Täuschung und Selbstbetrug. Ich kann dir nicht sagen, wen du heiraten sollst, aber ich kann dir sagen, dass es nach dem Wort und Willen Gottes nur ein Christ sein kann. Ich kann dir nicht sagen, wann ihr heiraten sollt, Aber ich kann dir sagen, dass ihr nicht unverheiratet zusammenziehen und nicht vorehelichen Sex haben sollt. Denn zu all diesen Fragen nimmt die Bibel klar Stellung. Und hier gibt es keine individuellen Sonderwege. Und so klären sich viele Fragen unseres Lebens. Schon auf dieser Ebene, überraschend viele Fragen, klären sich bei gründlichem Hinsehen schon auf dieser Ebene. Der Heilige Geist führt uns durch das Wort Gottes, durch das Wort der Bibel. Der Heilige Geist führt uns von innen her zweitens durch den Frieden Gottes in unserem Herzen. Wir lesen das in Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand, alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, indem wir unsere Anliegen vor Gott bringen, muss der Sorgengeist weichen und der Friede Gottes bekommt Raum in unserem Herzen und Denken. Und der Heilige Geist kann uns jetzt eben auch in unseren Gedanken innerlich leiten. Denn im Gebet rede ich eben nicht nur mit Gott, sondern Gott auch mit mir, durch den Heiligen Geist. Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Also indem ich Gott meine Werke im Gebet anbefehle, und was steckt dann drin in diesem Wort anbefehlen? Befehlen. Das heißt, ich unterstelle mich mit meinen Gedanken, Plänen, Wünschen und Vorstellungen ganz bewusst dem Befehl der Autorität, dem Willen Gottes. Und aus dieser Haltung heraus kann der Heilige Geist in mir Gedanken wirken, die auch vor Gott Bestand haben. Aber Achtung, das ist dünnes Eis. Denn wir alle kennen das Gewirr von Stimmen und Gedanken in uns. Es ist gar nicht einfach, aus diesem Gewirr der Stimmen die Stimme des Heiligen Geistes herauszuhören. Und deshalb gibt Gott uns einen inneren Schiedsrichter. Davon lesen wir in Kolosser 3, Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und hier steht im Griechischen ein Wort, das eigentlich die Tätigkeit eines Schiedsrichters beschreibt. Hier heißt eigentlich, der Friede des Christus sei der Schiedsrichter. Entscheide, lenke, regiere in euren Herzen. Das heißt, der Friede des Christus will in unseren Herzen wie ein Schiedsrichter bestimmte Entscheidungen durch seinen Frieden bestätigen oder aber durch das Fehlen seines Friedens abpfeifen. Abpfeifen. Frieden über einer Entscheidung zu haben, ist also durchaus eine Art, wie uns der Heilige Geist führen will. Und wieder Achtung. Denn diese Art der inneren Geistesleitung ist durchaus störanfällig. Wir bewegen uns hier auf einer subjektiven Ebene. Selbsttäuschung, Selbstbetrug sind starke menschliche Triebkräfte. Und wenn man etwas sehr will, dann kann man sich diesen inneren Frieden auch einreden. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir hier immer noch zwei Dinge beachten sollten, damit wir hier nicht in die Irre gehen. Das Erste, wenn uns der Friede Gottes, der Friede des Christus über einer inneren Entscheidung fehlt, wir finden darüber keinen inneren Frieden, wir bleiben unruhig daran, dann dürfen wir diese innere Haltelinie nicht überfahren. Fehlender Friede ist eine rote Ampel. Wenn wir aber inneren Frieden über eine Entscheidung vor Gott haben, dann ist das für sich allein noch keine grüne Ampel. Das allein reicht nicht. Hier gilt dieser alte biblische Grundsatz aus dem Rechtswesen schon Gottes für Israel, 5. Mose 19, 15, nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Wir sollten also unsere subjektiv empfundenen Frieden unbedingt nochmal einer externen Prüfung unterziehen. Das wichtigste Mittel für eine externe Prüfung ist immer das Wort Gottes. Friede in uns kann unmöglich der Friede des Christus sein, wenn das, was wir da machen wollen, im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Aber auch der Rat geistlicher Geschwister kann so ein Mittel externer Prüfung sein. Denn unsere Geschwister, wir sind einander von Gott zur Hilfe, zur Begleitung und auch zur Korrektur gesetzt. Und damit komme ich zur externen, von außen her kommenden Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und da knüpfe ich gleich an das an, was ich gerade am Schluss gesagt habe. Die externe Führung des Heiligen Geistes, die geschieht erstens durch Glaubensgeschwister. Ja, tatsächlich, der Heilige Geist wirkt nicht nur in mir, sondern auch in meinen Geschwistern. Die sind auch Träger des Heiligen Geistes. Und da gilt eben Sprüche 15, Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Sprüche 15, 22. Und auch hier wieder. Achtung! Achtung! Denn die Auswahl der Ratgeber entscheidet oft bereits über den Rat, den wir erhalten. Wir wissen ganz genau, wen wir fragen müssen, um welche Antworten zu kriegen. Und dann haben wir Leute, von denen wir wissen, was die uns dann wieder sagen werden, das wollen wir nicht hören. Die fragen wir lieber nicht. Dann fragen wir die anderen, die uns bestätigen werden in dem, was wir sowieso machen wollen. Also mit der Auswahl der Ratgeber entscheiden wir schon ein ganzes Stück über die Antwort mit, die wir bekommen. Und deshalb sollten wir unbequeme Ratgeber nicht scheuen. Es sollten vor allem geistlich erfahrene Menschen sein. Rehabiam ist genau an der Auswahl seiner Ratgeber gescheitert. Der wollte die Älteren nicht hören, hat sich mit den Leuten beraten, mit denen er schon im Buttelkasten zusammen war, und entsprechend war das Ergebnis. Es gibt natürlich auch von unseren Geschwistern manchmal fleischlichen Rat. Auch das ist immer etwas, was wir prüfen müssen, wo wir uns nie einfach nur so der Autorität oder dem Willen unserer Ratgeber überlassen können. Auch das müssen wir prüfen. Wie heißt die Jahreslosung? Prüfet alles. Das ist wichtig. Auch das müssen wir prüfen. Denn auch hier sind manchmal wir in der Gemeinde miteinander sehr menschlich, fleischlich, natürlich nur unterwegs. Denkt mal an den Petrus. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, da fängt er an und kündigt sein Leiden, sein Sterben an. Und da kommt der liebe Petrus und sagt zu Jesus, was? Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und wie reagiert Jesus? Weiche hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern du sinnst auf das, was der Menschen ist. Und hat der Petrus es lieb gemeint? Aber ja. Wollte der Petrus für Jesus nur das Beste? Aber ja. Wollte Petrus Jesus alles Schlimme und Schmerzhafte ersparen? Aber ja. War es richtig? Aber nein. Trotzdem nicht. Gut gemeint reicht nicht. Und es geht nicht darum, anderen immer alles Schmerzhafte, Schwierige möglichst zu ersparen. Gott will uns da manchmal durchführen und hat ganz bestimmte Ziele damit. Also, Das ist wichtig für uns, wenn wir Rat holen. Das ist aber auch wichtig für uns, die wir raten, die wir angesprochen werden. Dass wir nicht vorschnell nur auf dieser natürlich mitmenschlichen, verständnisvollen Ebene raten und reagieren. Sondern immer fragen, Herr, was ist von dir aus dran? Was soll ich dem oder derjenigen jetzt sagen? Ja, und ein Kriterium, das ich unserer Beeinflussung, ich würde mal sagen, da bin ich mal sehr dankbar, Gott sei Dank, weitestgehend entzieht, das ist die Führung des Heiligen Geistes durch offene und verschlossene Türen. Wir lesen in Offenbarung 3, 7 und 8, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand wird öffnen. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 16, 8 bis 9, ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und der Widersacher sind viele. Also halten wir fest, Gott öffnet und Gott schließt Türen für eine Gemeinde und für ein persönliches Leben. Und wenn Gott Türen schließt, dann ist es sinnlos, dagegen anzurennen. Da holen wir uns nur eine blutige Nase. Wenn wir das nicht akzeptieren wollen, sondern immer wieder versuchen, mit unserem Eigenwillen da doch noch irgendwo durchzubrechen. Aber wenn Gott Türen öffnet, dann dürfen wir jetzt auch im Glauben mutig hindurchgehen. Dabei muss aber bei einer geöffneten Tür nicht alles glatt gehen. Das ist kein Beweis für Führung Gottes, dass alles glatt geht. Paulus erlebt ja beides hier in Korinth, in Ephesus. Eine von Gott geöffnete Tür und er sagt gleichzeitig aber, der Widersacher sind viele. Also auch Widerstand, auch Anfeindungen, auch Angriffe können gerade auf den Wegen geschehen, wo wir im Willen Gottes im Glauben unterwegs sind. Wichtig ist mir dabei nur, auch geschlossene Türen sind eine gnädige Führung des Heiligen Geistes, um uns vor eigenen Wegen zu bewahren. Wie oft stehe ich vor einer geschlossenen Tür und sage, oh Herr, warum machst du die nicht auf und warum wirkst du nicht und warum hast du das jetzt verhindert und mach doch auf und bin traurig und fühle mich von Gott verlassen. Und der Herr sagt, hey, ich helfe dir, indem ich die Tür zumache, durch die du nicht durch sollst, denn ich weiß, was hinter der Tür ist, du nicht. Das ist gnädige Führung Gottes, wenn Gott Türen auch mal zumacht, durch die wir gerne gegangen wären. Ich denke an den Apostel Paulus, Apostelgeschichte 16, 6 und 7. Da lesen wir, Paulus und seine Mitarbeiter durchzogen Phrygien und die galatische Landschaft. Es kommt ein Hammer. Nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Wir wissen nicht, wie dieses von dem Heiligen Geist verhindert worden sein. Wie dieses, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht, hier konkret ausgesehen hat. Aber die Schilderung klingt mir nach verschlossenen Türen, nach verbauten Reisemöglichkeiten, nach unpassierbaren Straßen, nach fehlender Genehmigung. Und der Hammer, kurz darauf gibt Gott die Anweisung, ihr geht nach Europa mit dem Evangelium. Und mit einmal wird klar, warum Gott ihnen das untersagt hat, mit dem Evangelium dahin zu gehen und dahin zu gehen, weil Gott einen anderen Plan hatte. Darum nein, verschlossene Türen. Und das Härteste bei dem Text, dass auch Missionsreisen im Namen und Auftrag des Herrn und des Evangeliums, wie wir da sagen, dass selbst Missionsreisen nicht per se richtig sein müssen. Sondern wir selbst dabei immer noch fragen müssen, Herr, ist das dein Auftrag für mich und für jetzt? Also, es geht nicht darum, irgendwas Gutes zu tun, davon könnten wir endlos tun, sondern es geht darum, dass ich in der Spur Gottes für mein Leben unterwegs bin. Und darum schenkt der Heilige Geist neben offene auch verschlossene Türen. Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt. Wenn es in einer konkreten Angelegenheit mehrere Möglichkeiten der Entscheidung gibt, die auch alle gleichermaßen nicht gegen das Wort Gottes verstoßen, und der Heilige Geist dir irgendwie keine Weisung gibt, du hörst, du kriegst nichts mit davon, was dann? Das Erste, warten und beten. Das ist das Erste. Nicht gleich losstürmen vor Ungeduld, sondern erstmal warten und beten. Denn manchmal geht es nicht nur um das, was wir tun, sondern auch darum, wann wir es tun. Und die Zeitpunkte Gottes. Warten und beten. Doch meist ist keine Entscheidung dann eben irgendwann auch eine Entscheidung. Irgendwann musst du entscheiden und losgehen. Und es gibt keine biblische Verheißung, dass Gott uns bei jeder Entscheidung unseres Lebens im Voraus wissen lässt, was er in dieser konkreten Sache will. Doch Gott führt uns eben auch dann, wenn wir seine Führung gar nicht bemerken. Nach Römer 12, Vers 12 möchte er uns durch Erneuerung unseres Denkens so verändern, dass wir ganz schlicht prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Und das ist eben ein ganz unspektakulärer Prozess, in dem der Heilige Geist in uns über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein erneuertes Denken wirkt. Aufgrund dessen wir dann auch oft ohne außergewöhnliche Zeichen und Führungen Gottes und den Zettel vom Himmel prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Und dann mache ich es immer so. Ich lege zunächst meinem himmlischen Vater alles im Gebet hin. Dann befrage ich sein Wort, ob das dazu mir irgendwas sagt. Dann prüfe ich ganz nüchtern die Fakten. Wir dürfen doch unseren Verstand einsetzen. Dann frage ich Menschen um Rat. Dann wäge ich die Vorteile und Nachteile ab. Und dann achte ich darauf, ob der Friede Gottes als Schiedsrichter in mir diese Aktion abpfeift oder nicht. Und wenn er das nicht tut, dann dürfen und sollen wir eben auch ganz fröhlich entscheiden und im Vertrauen auf die Führung Gottes losgehen. Denn eins ist auch klar, habt ihr mal versucht, ein stehendes Auto zu lenken? Schwierig. Ja? Nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Und während wir dann losfahren, losgehen, bitten wir den Herrn, dass er sich uns bei eigenen Wegen bitte in den Weg stellen möge. Ich sage das, Herr, ich muss jetzt losgehen, ich muss jetzt entscheiden, und ich tue es im Vertrauen auf dich. Aber wenn es doch nicht von dir ist, dann mach's bitte bei mir wie bei Biliam und stell dich mir kräftig in den Weg. Das dürfen wir Gott dann auch so bitten. Und dann warten wir ab, was geschieht. Wo Gott Türen öffnet, wo Gott Türen schließt. Und es ist dann ein Weg, ein Prozess, das ist in Ordnung. Gott führt uns eben oft nur Schritt um Schritt. Und lässt uns nicht schon hinter die nächste Kurve schauen. Und das hat eben auch seinen Sinn, denn der Heilige Geist will uns nicht ins Wissen, sondern ins Vertrauen führen. Dass wir unserem Vater vertrauen. Und dieses Vertrauen ist wichtiger als alles Wissen. Und da gibt Gott uns eine ganz große Verheißung auf unseren Weg mit Psalm 32, Vers 8, damit will ich schließen. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Das ist eine Verheißung Gottes. die dürfen wir im Glauben nehmen, auf die dürfen wir uns berufen und die dürfen wir Gott vorhalten. Auf diese Zusage Gottes können wir uns verlassen und im Vertrauen darauf Entscheidungen treffen und losgehen. Ich will dich unterweisen und lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Amen. Wir beten noch. Unser Vater in Jesus Christus, danke. Danke für dein Wort. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du nicht der ferne, unbekannte Gott geblieben bist. Danke, dass die Leitung zu dir nicht mehr tot ist, sondern dass du uns deinen Geist, den Geist aus dir selbst, in unsere Herzen hineinschenkst, Herr, um dich uns dadurch zu offenbaren, um uns dadurch zu führen. Und Vater, vergib, wo wir oft deinen Geist in uns unterdrücken, dämpfen, betrüben und nicht den Raum geben in uns, damit du uns ausfüllen, prägen und nach deinem Willen führen und leiten kannst. Herr, da vergib uns, danke, dass du das immer wieder tust und lass uns an dieser Stelle doch immer feinfühliger werden für die Stimme deines Heiligen Geistes und immer aufrichtiger deinen Willen in den Entscheidungen unseres Lebens suchen, danach fragen, was du willst. Und wenn wir danach fragen, ist es dir doch so eine Freude, uns da auch zu führen nach deinem Willen. Denn du liebst es, wenn wir nach dir fragen, nach deinem Willen, und da wirst du uns nicht in die Irre führen. Danke auch für all die verschlossenen Türen in unserem Leben, wo wir oft so enttäuscht waren und wo wir oft dachten, du hast uns vergessen und verlassen, und in Wirklichkeit war das Bewahrung von dir, weil du weißt, was hinter diesen verschlossenen Türen ist. Herr, danke. Wir wollen uns mit unserem ganzen Leben dir anbefehlen und dich bitten, ja, Herr, unterweise und lehre uns deinen Weg und führe uns auf deinen Wegen. Lass uns deine Spur finden für unser Leben, damit wir etwas sind zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen.